Dine? Ja, die Bibel ist offen und ehrlich. Die Bibel zeigt uns, dass es einen geistlichen Kampf gibt, einen Kampf, den man nicht sehen kann so direkt, aber der total real ist, der auch ernst ist. Und darum hat uns ja Gott auch diese geistliche Waffenrüstung bereitgestellt. Wir haben bereits einige Teile dieser Waffenrüstung angeschaut. Zuerst den Gurt der Wahrheit. Wir vertrauen dem Wort Gottes mehr als unseren Gefühlen und dem, was wir gerade erleben. Dann den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir verlassen uns einzig auf die Gnade und die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Dann die Bereitschaft, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Wir legen unsere Menschenfurcht ab und sind bereit, uns einzusetzen mit unseren Gaben. Dann den Schild des Glaubens, der uns vor den feurigen Pfeilen des Bösen schützt. Wir verlassen uns auf Gottes Zusagen und dem, was er uns in seinem Wort verspricht. Wir vertrauen ihm. Dann auch den Helm des Heils. Das heißt, wir sind gewiss, wir halten daran fest, dass Jesus uns alle Schuld vergeben hat. Er hat alles getragen und wir halten daran fest und wissen, wir werden eines Tages mit Jesus im Himmel sein. Wir werden ihn eines Tages sehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Waffenrüstung. Wir lesen diese in Epheser 6, 17. Nehmt auch das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Paulus befindet sich ja in römischer Gefangenschaft, als er diese Waffenrüstung, diese Bilder hier schreibt, an die Epheser zuerst mal. Und er führt den Briefempfängern diese geistliche Wahrheit vor Augen und verknüpft sie mit diesen römischen Soldaten, damit sie besser reingehen, damit man besser verstehen kann, was es geht. Und natürlich hat dieser Soldat auch dieses Kurzschwert, das wir hier sehen. Das ist eine Hieb- und Stichwaffe, also schlagen und zustechen konnte man mit dem. Und der Soldat hatte das einerseits zur Abwehr und gleichzeitig zum Angriff. Und auch wir haben in unserem Arsenal dieser geistlichen Waffenrüstung eine solche Waffe. Eben dieses Schwert des Geistes, die Bibel. Und es ist die einzige Angriffswaffe, die wir haben gegen diesen Widersacher, diesen Geistlichen. Das vom Geist Gottes inspirierte Wort ist uns gegeben zur Abwehr, zum Kämpfen, zum Widerstehen gegen die Versuchungen des Satans und auch gleichzeitig, also die Verteidigung und gleichzeitig auch, dass wir die Strategien des Teufels auch zunichte machen können, also ein Stück weit Gegenangriff auch. Und jetzt kann man sich fragen, ja Moment, aber nur eine einzige Waffe, so ein kurzes Schwert, wie wäre es mit einem Katapult, wo man so diese großen Steine werfen kann? Nur eine Waffe? Ist das nicht ein bisschen wenig? Nein, es ist nicht zu wenig. Denn mit dieser Waffe kann man unendlich viel mehr ausrichten, als Satan mit all seinem Arsenal ausrichten kann. Ich zitiere nochmals den Satz, den ich letzten Sonntag schon gesagt habe von Corrie ten Boom. Mit Jesus sind wir stärker als der Teufel. An dem können wir festhalten. Mit Jesus können wir auch doppelt unterstreichen. Wir stehen also jetzt in einer Zeit des Kampfes. Vielleicht merkst du das im Moment, spürst du es, vielleicht auch gar nicht. Lass es dir sagen, es ist so. Wir stehen in einer Zeit des Kampfes. Es wird irgendwann mal eine Zeit kommen, wo dieser Kampf vorbei ist. Und ich freue mich darauf, enorm sogar. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Und wir tun gut daran, wenn wir dieses Schwert, das wir haben, dass wir das nicht stumpf machen, weil sonst haben wir keine Chance. Das wäre verheerend. Wir haben also eine super Waffe in der Hand. Wirklich eine absolut geniale Waffe haben wir in der Hand. Und darum ist es ja auch gut, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir das trainieren, wie man mit ihr umgeht, mit dieser Waffe. Das macht uns Freude. Und wichtig ist, finde ich jetzt auch, das Entscheidende ist auch unter anderem nicht das Schwert des Geistes, es ist nicht jederzeit die ganze Bibel von A bis Z gemeint mit dem Schwert des Geistes. Nicht, kommen Sie, nicht, was, nicht die ganze Bibel? Nein, also ich sage nicht, die ganze Bibel ist Wort Gottes, von A bis Z vom Heiligen Geist inspiriert. Aber das Schwert des Geistes ist nicht jederzeit jeder Vers. Denn sonst könnte ich, wenn ich es jetzt falsch mache, oder ich kann mit diesem Schwert des Geistes kann ich in der Luft herumfuchteln, wild um mich schlagen mit Bibelversen und ich kann Menschen verletzen damit. Das ist ein scharfes Teil. Ich kann Menschen weh machen. Zum Beispiel braucht vielleicht jemand eine Ermutigung, weil es ihm so schlecht geht und ich bringe dann einen Vers, kehr um, du Sünder. Das wäre genau das Falsche. Oder vielleicht auch mal umgekehrt, kann es auch geben. Also das Schwert des Geistes sind diese Verse, die mir der Heilige Geist jetzt eingibt für diese Situation, die jetzt dran sind. Und darum müssen wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber wie wendet man dieses Schwert des Geistes eigentlich an? Nun, Matthäus 4 gibt uns hier auch ein Anschauungsbeispiel mit Jesus. Oder besser gesagt, Jesus gibt uns ein Beispiel. Es ist so, dass Jesus da etwa 40 Tage war er in der Wüste für eine Zeit des Fastens und der Stille. Und er war entsprechend auch hungrig nach dieser Zeit. Ja, soll er noch kommen? Wir haben noch Platz, hereinspaziert. Und dann trat der Teufel auf und hat Jesus versucht. Insgesamt dreimal. Und zuerst sagte er, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Du hast ja Hunger. Also, wenn du Gottes Sohn bist, oder? Dann beweise es doch. So hat er ihn versucht. Und Jesus antwortet mit einem Bibelvers. Er sagt, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. So hat er das abgewehrt. Das ist geistlicher Schwertkampf. Und auch die zweite Versuchung und die dritte Versuchung hat Jesus mit diesem Wort Gottes, es steht geschrieben, abgewehrt und dann folgte ein Bibelvers. Jesus nahm also das Wort Gottes und bot dem Widersacher die Stirne und so ließ er sich nicht auf einen falschen Weg führen. Also wenn der Teufel Jesus angriff, was hat Jesus gemacht? Er hat Wort Gottes zitiert und dafür gab es dann kein Gegenargument mehr für den Feind. Und so sollen wir auch der Versuchung begegnen, dass wir die Wahrheit, das Wort Gottes, dass wir das festhalten daran und es quasi vor uns her sagen. Ihr Lieben, wenn der Sohn Gottes bei seiner Versuchung als einzige Waffe das Zitieren von Bibelversen gewählt hat, wer sind wir dann? Oder dass wir es nicht nötig hätten? Da müssen wir schon viel Mut haben, dass wir sagen, ja, ich habe es nicht nötig, ich brauche das nicht. Ein Pastor sagte mal, das kann man selbstbewusst nennen oder auch dumm. Wenn du angegriffen wirst, zeigt sich das ja vielleicht in den Gedanken oder auch vielleicht in einem Gefühl, das negativ ist, oder du beginnst zu jammern beim Beten, statt dass du richtig so vor Gott trittst. Also wenn du so angegriffen wirst, dann sprich auch Bibelverse laut aus. Sprich die Wahrheit Gottes vor dir aus und halte dich daran fest. So bietest du dem Angreifer die Stirn. Jemand gab mal den Tipp, wenn du zu jammern beginnst, so im Gebet oder auch in Gedanken, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich ziemlich schlecht drauf, ich jammere oder ich bin irgendwie unter Beschuss, dann überleg, was für ein Tag heute ist, 4. Oktober, und dann schlagst du Psalm 4 auf, 4. Oktober, Psalm 4, und dann liest du diesen Psalm laut vor und nimmst das als Gebet. Versuch das mal. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Schwert anwenden kann, ganz praktisch zur Verteidigung. Nun wollen wir noch weiter anschauen, was die Wirkung dieses Schwertes ist für uns, aber auch für andere Menschen. Hebräer 4, Vers 12 zeigt das ziemlich gut, finde ich. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also diese Stelle sagt uns, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes ist lebendig. Es ist lebendig, es ist kein toter Buchstabe. Es ist ganz nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Buch. Von außen sieht es ähnlich aus, aber es ist lebendig. Es ist durchdrungen vom Heiligen Geist und darum ist es wirksamer, schärfer, als es irgendein richtiges Schwert überhaupt sein könnte. Und weil es so scharf ist, vermag es, Seele von Geist zu durchtrennen, also zu unterscheiden. Nun, was meint das? Was meint Seele und Geist unterscheiden? Was ist denn der Unterschied überhaupt von Seele und Geist? Nun, die Seele steht hier für das Menschliche, für Gefühle. Wir alle haben unsere Prägung, auch viel gottlose Prägung. Vielleicht von den Eltern, von der Kindheit, von der Gesellschaft. Da ist ganz viel seelisch-Gottloses in uns drin. Und wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, dann kommt dieses Seelische hinein und hat unguten Einfluss. Und jetzt kommt es vor Gottes und scheidet das Seelische, das Menschliche weg vom Geistlichen. Und damit ist gemeint das, was vom Heiligen Geist kommt. Und es scheidet das auseinander. Und so merken wir, was ist von Gott und somit wahr? Und was ist eben menschlich ungut? Und ich muss das jetzt bei dieser Entscheidung auf die Seite stellen. Diese Wirkung vom Wort Gottes ist enorm wichtig. Wie wollen wir sonst merken, was ist für uns jetzt dran, wenn wir nicht das Seelische vom Geistlichen auseinanderhalten könnten? Und das Schwert hilft uns dabei. Und es ist aber in diesem Punkt durchdringend. Es durchdringt uns und das ist nicht immer so angenehm. Definitiv nicht. Also das Wort Gottes, das ist auch Nahrung. Oder das ist auch Nahrung. Und ich habe gerade heute Morgen, ich muss jetzt das kurz vorlesen, habe ich von Martin Luther ein Zitat gelesen über diese Nahrung. Und er hat gesagt, das Wort Gottes ist eine Speise. Wer sie isst, den hungert immer mehr danach. Oder das ist auch eine Wahrheit. Das ist eine Nahrung. Das Wort Gottes ist schön, es ist wohltuend. Aber das Wort Gottes ist hier das Bild vom Schwert. Und das geht, da geht es um was anderes. Da geht es darum, dass es auch mal tief reingeht in uns. Und es uns auch trifft, es durchschneidet uns. Und das kann uns sehr stark herausfordern. Das kann uns auch weh machen. Das kann uns auch durcheinander bringen und fast ein bisschen sogar den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn es nötig ist. In der heutigen Christenheit, glaube ich, haben wir eine Tendenz, die nicht so gut ist, nämlich, dass wir alles, also jeglichen Schmerz, ordnen wir nicht Gott zu, von Gott gewollt, wir lehnen das ab. Und wenn jemand vom Wort Gottes getroffen ist, dann denkt er, also diesen Vers, den kann ich nicht so verstehen, den muss man anders auslegen, das geht gar nicht, denn Gott ist ja Liebe. Und Liebe macht doch nicht weh. Liebe ist immer positiv. Und so versucht man vielleicht auch unbewusst, diesem Schwert die Schärfe zu nehmen, damit es nicht mehr so schneidet. Und das ist heikel. Das ist sogar gefährlich. Denn Gott ist nicht so ein freundlicher alter Opa, der alles immer abnickt und alles gut heißt. Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht harmlos. Offenbarung 1 beschreibt der Apostel Johannes, wie Jesus Christus jetzt aussieht. Er ist in den Himmel gefahren, ist verherrlicht worden vom Gott Vater und er sieht nicht mehr gleich aus wie zur Zeit auf dieser Welt. Das müsst ihr mal lesen, Offenbarung 1, ist sehr eindrücklich. Und der Apostel Johannes beschreibt also, was er sieht und im Vers 16 sagt er, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Da haben wir es wieder, dieses Schwert, die Worte, die aus dem Munde von Gott kommen, sind das. Und wie hat Johannes reagiert? Hat er gejubelt, Jesus, ja! Es heißt, er fiel um wie tot. Das hat ihn umgehauen, was er gesehen hat. Und das war Apostel Johannes, einer der größten, in Anführungszeichen, Christen, die es gab. Der ist umgefallen, wie tot. Und Jesus hat dann seine Hand auf seine Schulter gelegt und gesagt, fürchte dich nicht. Vor diesem Gott werden wir alle einmal stehen. Wir alle werden einmal vor diesem Gott stehen. Und dieses Wort hier will uns darauf vorbereiten, auf diese Begegnung, indem es uns jetzt schon im Innersten trifft, wo wir es nötig haben. Und der Johannes, der gleiche Johannes, schreibt in seinem Evangelium 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus selber ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und er kam in diese Welt hinein voll Gnade und voll Wahrheit. Und das ist also beides. Und das geistliche Schwert ist also auch Wahrheit. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über unser Leben. Und das heißt auch, dass Gott uns nicht anlügt. Wenn er in der Bibel zu uns spricht, lügt er uns nicht an. Und das gilt auch für die Stellen, die wir vielleicht lieber anders hätten in der Bibel, die uns Mühe machen. Aber er sagt uns offen und ehrlich, was die Wahrheit ist. Und wenn das Schwert uns durchdringt oder auch andere durchdringt, dann will es uns aufzeigen, was nicht gut ist, was dieser göttlichen Wahrheit entgegenläuft, vor der wir nicht bestehen können und vor der wir auch irgendwie dass es uns umhaut wie den Johannes. Aber gleichzeitig ist dieses Schwert auch voller Gnade. Auch das will uns Gottes Wort groß machen, aber das verstehen wir nur, wenn wir das Wort dem Wort nicht die Schärfe nehmen. Wenn wir beginnen, dem Wort die Schärfe zu nehmen und einzelne Verse wegzuerklären, entkräften, dann können wir die Gnade Gottes gar nicht mehr richtig erkennen. Dann kann sie uns auch nicht mehr so richtig begeistern und Freude machen. Also die Wahrheit ist, vor Gott können wir nicht bestehen. Das ist die Wahrheit. Kein Mensch kann das und aus diesem Grund ist Jesus ja auf diese Welt gekommen. Und ist für all das Negative gestorben, das in unserem Herz drin ist. Und Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und wenn wir an ihn glauben und ihn einladen in unser Leben, dann kommt er in unser Leben mitsamt seinem Schwert, seinem geistlichen Schwert. Und wo wir ihn und seine Wahrheit an unser Herz heranlassen und uns korrigieren lassen, da bringt er seine Gnade. Und ich glaube durchaus, man kann Jesus annehmen, die Gnade annehmen, aber man lässt ihn dann doch nicht so richtig mit seinem Schwert ans Herz heran, dass er auch aufzeigen kann, was eben noch bereinigt werden sollte. Und diese Gnade, die er dann mitbringt, die schenkt uns seine Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Aber die Gnade, die kommt da, wo wir das Schwert an uns wirken lassen, in seiner Wahrheit, und ihm nicht die Schärfe nehmen, weil es uns nicht passt. Diese Gnade, die rettet uns ja nicht nur vor der Verlorenheit, sondern die Gnade heilt unsere seelischen Wunden. Und das ermöglicht uns einfach schlichtweg ein anderes Leben. Auch im Dienst für Jesus, dass er uns besser gebrauchen kann. Aber es ist für uns auch viel angenehmer, wenn diese seelischen Wunden nicht ständig dazwischen funken. Dieses Wort richtet uns auf und stärkt. Das sehen wir auch an diesem Vers, den wir vorher gesehen haben, Hebräer 4,12. Da ist die Rede davon, das Wort ist lebendig. Und im Griechischen heißt es Zoe. Zoe heißt lebendig. Also dieses Wort ist lebendig, es bringt Leben, wahres Leben, ewiges Leben. Und wir haben auch gelesen, es ist wirksam. Griechisch energein. Dieses Wort bringt also Energie. Dieses Schwert, Kraft, da, wo wir uns von diesem Wort treffen lassen, von diesem geistlichen Schwert, auch wenn es uns weh macht und uns korrigieren lassen, da bringt es die Kraft des Lebens, des wahren Lebens und eben diese Energie. Das brauchen wir immer wieder, wenn wir auf diesem Weg mit Jesus gehen wollen. Und das ist so gut, wenn wir uns einfach dafür öffnen auch. Wir haben ja auch gesungen heute Morgen, er soll in unser Herz hineinscheinen und uns prüfen. Das geht ja da hinein, dass wir uns prüfen und uns korrigieren lassen. Nun, in der Bibel werden uns zwei mögliche Reaktionen gezeigt auf dieses Getroffenwerden mit dem geistlichen Schwert. Zwei Reaktionen. Die erste Möglichkeit sehen wir an Pfingsten. Petrus predigt, von Gottes Geist gewirkt. Und es trifft die Menschen, die es hören. Das geistliche Wort durchschneidet, geht tief hinein. Und es heißt, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Wir merken, die sind tief bewegt. Die sind getroffen, das war paff. Und sie haben positiv reagiert. Sie sind umgekehrt, haben Jesus angenommen und wurden gerettet. Die zweite Möglichkeit zeigt uns Apostelgeschichte 5. Die Apostel wurden verhaftet vom Hohen Rat der jüdischen Führung. Petrus predigt. Wieder durchschneidet das geistliche Schwert die Hörer tief hinein. aber leider reagieren sie negativ. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 5, 33. Bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rates sehr wütend und sie beschlossen, die Apostel umzubringen. Auch hier also die Wahrheit trifft, aber sie lehnen die Wahrheit ab. Sie reagieren negativ und gibt negative Reaktionen. Den Aposteln ging es auch so, oder? Also, dass sie auch negative Reaktionen erlebten. Und auch bei uns, das darf uns nicht verunsichern, wenn wir negative Reaktionen erleben, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, sei es in einem großen Raum oder unter vier Augen, das ist leider ein Stück weit normal. Und wir dürfen nicht anfangen, irgendwie die Klingen des Schwertes abzuschleifen, damit es nicht zu viele negative Reaktionen hervorbringt. Das wäre auch schlecht. So im Sinn von, ja gut, das kann man nicht mehr so ernst nehmen, früher war das so, aber heute nicht mehr. Wo wir das tun, verliert das Wort Gottes seine Energie, Energien und sein Leben. Es verliert das Leben. Wo wir die Wahrheit relativieren oder wegnehmen, wird auch die Gnade kleiner, die heilsame Kraft. Jesus ist und bleibt einfach beides. Er ist der mächtige, verherrlichte Gott und er ist der gnädige, der uns ganz neu an sich heranlässt, an sein Herz. Und hier ist auch wichtig, dass wir Jesus und die Bibel nicht trennen. Das hört man immer wieder auch, leider in der Theologie immer mehr, dass man so sagt, ja, diese Aussage kommt von Jesus direkt, die ist höher zu gewichten als andere Aussagen in der Bibel. Ich muss sagen, das ist ja völliger Chabis. Das ganze Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und darum kann man das nicht auseinander dividieren, sollen wir ja nicht tun. Ich meine, klar, man kann nicht sagen, Jesus gleich Bibel, 1:1. Das kann man so nicht sagen, denn die Bibel ist ja kein Mensch oder keine Person. Aber die ganze Bibel ist in Christus integriert, das ist Teil von ihm. Aber die Bibel offenbart uns Jesus. Und wir können Jesus nirgends so deutlich erkennen, wie wenn wir eintauchen in die Bibel und uns darin vertiefen. Also schlagen wir keinen Keil zwischen Jesus und der Bibel, das geht irgendwie gar nicht. Der Teufel weiß, dass er gegen uns keine Chance hat, außer es gelingt ihm, uns zu entwaffnen. Wenn er uns die Bibel rauben kann, dann sind wir entwaffnet und dann kann er gewinnen. Und wie macht er das? Wie versucht er das, uns zu entwaffnen? Mit dem Satz, hat Gott wirklich gesagt? Bei Adam und Eva hat er das gemacht, diesen Satz angebracht. Hat er dieses oder jenes wirklich gesagt? Meint die Bibel es wirklich so? Herr Gott, meint es ja schon nicht gut mit dir. Ich meine, schau mal, was die anderen alles haben, was die alles dürfen. Und wir sollten dieses und jenes nicht tun. Er schränkt uns doch ein. Seine Gebote engen uns ein und deckt uns zu mit seinen Gesetzen. Durch Zweifel an den biblischen Aussagen will er uns zuerst entwaffnen und dann platt machen, will er uns kaputt machen. Und auch wir sind nicht gefeit davor. Oder? Wir sind mitten in unserer Gesellschaft drin und werden die ganze Zeit überschüttet mit irgendwelchen Aussagen, die der Bibel widersprechen, auch in den Medien und so. Jesus hat den Toten auferstanden. Ja, nein, also sicher nicht, oder? Oder die Jungfrauengeburt von Maria, das war einfach eine junge Frau, die schwanger wurde. Oder Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches. Nein, das ist ein Märchen. Oder das, man will nicht, dass es Gott gibt und so lehnt man alles Übernatürliche ab, das in der Bibel vorkommt, weil man es sich nicht vorstellen kann. Und mit jeder Aussage, die ich von der Bibel anzweifle, wird mein geistliches Schwert ein Stück kürzer. Dieses scharfe Schwert wird ein Stück kürzer. Ich zweifle das und jenes an. Und immer noch kürzer und harmloser. Und einige Christen meinen, das Alte Testament, das sei nicht mehr relevant für sie. Zack, 2/3 von diesem super scharfen Schwert ist einfach weg. Da ist noch ein Stümmeli. Super. Ist euch übrigens aufgefallen? Also ich muss zuerst noch sagen, Gott sagt von sich, ich bin der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das gilt auch für das Alte Testament. Und hat ihr gemerkt, Jesus hat den Teufel mit dem Alten Testament in die Flucht geschlagen. Mit Bibelversen aus dem AT. Und die ersten Christen, die haben gepredigt nur aufgrund des Alten Testaments. Die hatten ja gar kein Neues. Das war noch nicht geschrieben. Lass dir das Alte Testament nicht rauben. Es ist ein wichtiger Teil dieses geistlichen Schwertes. Ein Pastor hat mal erzählt, wie ein Mann aus seiner Gemeinde zu ihm gekommen ist und gesagt hat, du, ich habe eine Predigt über Homosexualität gehört und jetzt bin ich Ihnen völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und der Pastor hat gesagt, okay, es gibt ein Hilfsprinzip von Jesus. Er hat ja gesagt, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Und er hat ihm drei Fragen gestellt. War dein Gottesbild nach der Predigt größer oder kleiner? Der Mann hat gesagt, ja, eigentlich eher kleiner, denn der Mensch war im Mittelpunkt und seine Gefühle. Dann die zweite Frage, hattest du nach der Predigt mehr Vertrauen ins Wort Gottes oder weniger? Und er hat überlegt und gesagt, ja, eigentlich eher weniger, weil ja gewisse Teile des Alten Testamentes irgendwie nicht mehr gelten für uns. Und die dritte Frage, warst du oder Jesus im Mittelpunkt nach der Predigt? Der Mann sagte ja eigentlich schon, ich, weil es um mich geht und wie ich andere lieben kann. Und der Pastor hat dann das Fazit gemacht, nach der Predigt ist also dein Gottesbild kleiner. Dein Vertrauen in die Bibel ist auch kleiner und du bist mehr im Mittelpunkt als Jesus. Also mehr muss man nicht mehr sagen. Und ich denke schon, so eine Predigt kann man rüppeln, schrotten. Und ich muss eigentlich sagen, das war ein ICF-Pastor. Also die haben auch Fundament. Also der das so gesagt hat. Diese Art der Versuchung ist ziemlich happig, weil sie mit der Bibel argumentiert. Argumentiert mit der Bibel. Es ist wie bei Jesus. Bei der dritten Versuchung sagt der Teufel selber, es steht geschrieben. Das hat der Teufel, hat die Bibel zitiert. Die Bibel missbraucht. Und darum müssen wir wie Jesus auch sagen, ja, es steht aber auch geschrieben. Und dann kommt die Wahrheit, die eben jetzt gültig ist vom Heiligen Geist. Wie ich vorher gesagt habe, nicht die ganze Bibel, jeder Vers zu jeder Zeit, sondern derjenige, der Jesus, der Heilige Geist jetzt gerade eingibt. Ihr Lieben, Gott hat uns eine mega starke geistliche Waffe gegeben, das Schwert des Geistes, die Bibel. Und je mehr du dich damit beschäftigst und auch damit auskennst, desto genialer findest du es. Es ist einfach so, wenn du etwas hast, ist genial, du kannst nicht damit umgehen, das ist nicht so toll. Aber je besser es in der Hand liegt und du weißt, ja, du hast eine Ahnung, wo was ist, desto genialer ist es. Und ich habe zum Beispiel auch angefangen, schon lange auch so gewisse Bibelstellen so anzuzeichnen. So mit einem Farbsystem, zum Beispiel alle Prophetien habe ich rot gemalt, alle Aussagen von Jesus gelb. Und so in den Stil. Und dann weiß ich, ich kann mir das nicht alles merken, wo was steht. Aber manchmal weiß ich, ja, das ist doch irgendwo, glaube ich, Galater da irgendwo oben rechts. Und dann schlage ich Galater auf, oben rechts. Ja, genau, da ist es ja, das ist rot angemalt. Und dann findet man gewisse Stellen. Und einzelne Stellen, die ich unbedingt wissen will, kann ich auch auf einen Zettel schreiben und lege das vorne hinein. Ich brauche ich vielleicht mal für ein Gespräch mit kritischen Leuten oder so. Da kann ich das nachschlagen. Oder zum Beispiel gerade auch, ist Jesus wirklich Gott? Habe ich zum Beispiel die Geschichte, dass der ungläubige Thomas, oder? Kennen wir, gell? Als er Jesus begegnet nach der Auferstehung, ist Johannes 20, das ist das zweitletzte Kapitel von Johannes. Und diese Bibelstelle habe ich mir gemerkt halt. Und dort habe ich dann diverse Stellen hingeschrieben mit Bleistift, wo die auch darauf hinweisen, dass Jesus Gott ist. Da kann ich eigentlich durch das ganze Neue Testament gehen mit diesen Bibelstellen. Und so kann man sich das Schwert auch in die Hand anpassen, dass es noch besser funktioniert. Und das macht Freude, weil da kann man es anwenden, wenn es darauf ankommt. Und da möchte ich euch so Mut machen auch. Nehmt die Bibel mit in den Gottesdienst und macht mal eine Notiz hinein, einen Bibelvers oder irgendetwas, oder streicht was an, oder in der Kleingruppe oder in der Jungschi-Sitzung oder Jugi-Sitzung oder wo wir das sind, dass wir das immer besser auch so handhaben können. Genau. Jetzt habe ich so viel eingefügt, jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Das kommt davon. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir die Bibel besser kennen, wenn sie besser als Schwert in der Hand sitzt, dann werden wir auch mehr so Lichtblicke haben, mehr in Anführungszeichen geistliche Erfolge feiern, im Blick auf uns selber und auch auf andere Menschen. Und wenn du wieder mal einen Schub brauchst, im Blick auf deine Bibel, deinen Umgang mit Bibel lesen, dann kauf dir mal wieder eine neue Bibel. Also wäre auch mal was. Vielleicht hast du schon länger keine mehr gekauft. Dann Vielleicht überlegt ihr eine andere Übersetzung. Ich habe zum Beispiel manchmal auch habe ich zwei Übersetzungen. Also das ist jetzt meine Hauptbibel, das ist mein Zweihänder. Da kenne ich mich am besten aus, das ist eine Elberfelder Übersetzung. Und ich lese aber auch gerne in der im Neuen Leben, Neues Leben Übersetzung. Die ist viel zeitnaher, lebensnaher, aber das ist halt nicht so genau zum Teil. Und mache ich es manchmal auch, dass ich beide vor mir habe und dann lese ich irgendwie das halt. Ich muss nicht möglichst schnell vorwärts kommen. Ich kann auch den Vers an beiden Orten lesen. Und mich darin vertiefen. Und da möchte ich Mut machen, auch ein bisschen zu testen, auszuprobieren und dich da rein zu vertiefen. Aber nicht nur das Schwert des Geistes ist enorm wichtig, sondern die ganze Waffenrüstung. Die ganze. Und es gibt keinen Rüstungsteil, den wir vernachlässigen könnten, ohne dass es deutliche Konsequenzen hätte für uns oder andere. Ich möchte das nochmal betonen, es gibt keinen Rüstungsteil, denn du sagen kannst, ja gut, der ist nicht so wichtig, den lasse ich jetzt einfach beiseite. Und darum würde ich wirklich alle ernst nehmen. Es gibt sein Waffenrüstungsgebet, mit dem kann man die Rüstung anziehen. Ihr habt so einen Zettel auf den Stühlen gehabt, dieses Gebet, und wenn nicht, dann greift euch einen auf einem anderen Stuhl, da liegen ja viele herum. Und ich möchte euch sehr gerne eine kleine Aufgabe mitgeben. Und zwar nehmt doch jeder persönlich, also nicht als Ehepaar einen, sondern nehmt jeder persönlich seinen Zettel mit und betet doch nächste Woche jeden Morgen dieses Gebet. Das wäre so ein Angebot, eine kleine Aufgabe von heute. Und zieht diese Rüstung an und wenn ihr merkt, das hat mir was gebracht, dann könnt ihr das auch später zwischendurch mal bewusst praktizieren. Man kann das auch in die Bibel hineinlegen zum Beispiel. Es lohnt sich, denn die Waffenrüstung ist pure geistliche Kraft. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir vielmals, dass du uns deine Waffenrüstung angelegt hast, zur Verfügung gestellt hast. Ja, du hast sie zur Verfügung gestellt, anlegen muss ich selber. Ich danke dir von ganzem Herzen auch, dass du uns hilfst, dass du uns nicht irgendwo so halb ausgerüstet da unterwegs lässt, sondern dass wir wirklich so beschenkt sind. Und ich bitte dich jetzt gerade für das Schwert vom Geist, dass du uns da auch hilfst, dass wir ein ganz neues Gewicht drauf legen können. Dass wir sagen, ja, ich würde mein Schwert wirklich können nutzen und umgehen und ich würde mich darin vertiefen. Und du siehst, es braucht Zeit, es braucht eine Angewöhnung auch im Alltag. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, schenk du als Paar eine ganz spezielle Ermutigung in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass sie vielleicht gerade merken, hey, das Schwert kann ich jetzt gerade anwenden. Ganz konkret, in einem Gespräch oder für mich selber oder in der Familie. Herr, bitte hilf uns. Du siehst auch, wo wir ein bisschen Mühe haben und wo wir deinen Schub brauchen. Gib uns doch den. Danke viel, viel mal. Amen.